geprägt. Ja, ein Dornischer würde mir vortrefflich zu Diensten sein. Es muss doch in Dorne ein paar gute Schwerter geben.« Als sie ihr Solar betrat, fand Cersei Lord Qyburn vor, der in einem Sessel am Fenster las.
»Wenn es euer Gnaden recht ist, ich habe Berichte.«
»Weitere Komplotte und Verrätereien?« fragte Cersei. »Ich habe einen langen, ermüdenden Tag hinter mir. Beeilt euch!«
Er lächelte mitfühlend.
»Wie ihr wünscht. Es heißt, der Archon von Tyrosch habe Bedingungen an Lys übermittelt, um den gegenwärtigen Handelskrieg zu beenden. Gerüchten zufolge wollte Myr auf der Seite von Tyrosch in den Krieg eintreten, aber ohne die Goldene Kompanie glauben die Myrischen nicht sie.
Was die Myrischen glauben, ist nicht meine Sorge.«
»Die freien Städte kämpfen doch ständig gegeneinander. Ihre endlosen Treuebrüche und Bündnisse hatten für Westeros wenig Bedeutung.«
»Habt ihr keine wichtigeren Nachrichten?«
»Der Sklavenaufstand in Astapor hat sich auf Meereen ausgedehnt, scheint es. Seeleute von einem Dutzend Schiffe sprechen von Drachen. Harpien!
In Meereen sind es Harpien!«
Aus irgendeinem Grund erinnerte sie sich daran. Meereen lag am anderen Ende der Welt, noch östlich von Valyria.
»Sollen die Sklaven revoltieren, was geht es mich an? In Westeros halten wir keine Sklaven, ist das alles?«
»Aus Dorne gibt es Nachrichten, die euer Gnaden mehr interessieren könnten. Prinz Doran hat Sir Daemon Sand in Haft genommen, einen Bastard, der einst Knappe der Roten Viper war.«
»Ich erinnere mich an ihn.«
Sir Daemon hatte zu den dornischen Rittern gehört, die Prinz Oberyn nach King's Landing begleitet hatten.
»Was hat er angestellt?«
»Er verlangt, Prinz Oberyns Töchter auf freien Fuß zu setzen.«
»Was für ein Narr!«
»Zudem«, fuhr Lord Qyburn fort, »wurde, wie unsere Freunde in Dorne mitteilen, die Tochter des Ritters von Spotswood recht überraschend mit Lord Esterman verlobt. Noch in der gleichen Nacht ist sie nach Greenstone geschickt worden, und es heißt, sie und Esterman hätten bereits geheiratet.«
»Ein Bastard im Bauch würde das erklären.«
Cersei spielte mit einer Locke ihres Haares.
»Wie alt ist die schamhafte Braut?«
23, euer Gnaden. Wohingegen Lord Estermont
ungefähr 70 ist, dessen bin ich mir bewusst.«
Mit den Estermonts war sie über Robert verschwägert, dessen Vater, in einem Anfall von Lüsternheit oder Wahnsinn, eine von ihnen zur Gemahlin genommen hatte. Als Cersei den König heiratete, war Roberts hohe Mutter lange tot gewesen, obwohl ihre beiden Brüder zur Hochzeit erschienen und ein halbes Jahr geblieben waren. Robert hatte später darauf bestanden, die Höflichkeit mit einem Besuch in Esterman zu erwidern, einer bergigen kleinen Insel vor dem Cape Wrath. Die dumpfig düsteren zwei Wochen, die Cersei in Greenstone, dem Sitz des Hauses Esterman, verbracht hatte, waren die längsten ihres jungen Lebens gewesen. Jaime hatte die Burg beim ersten Anblick in »Grünscheiß« umgetauft, und bald darauf hatte Cersei den Namen übernommen. Ansonsten hatte sie die Tage damit verbracht, ihrem königlichen Gemahl bei der Beizjagd und beim Gelage mit den Onkels zuzuschauen und dabei, wie er verschiedene Vettern im Hof von Grünscheiß zusammenschlug. Auch eine Cousine war damals zugegen gewesen, eine dicke kleine Witwe mit Melonenbrüsten, deren Gemahl und Vater beide bei der Belagerung von Storm's End gefallen waren.
»Ihr Vater war gut zu mir«, erzählte ihr Robert. »Und sie und ich haben zusammen gespielt, als wir klein waren.«
Es dauerte nicht lange, bis er wieder mit ihr spielte. Sobald Cersei die Augen schloss, stahl sich der König hinaus und tröstete das arme, einsame Wesen. Eines Nachts ließ sie ihn von Jaime verfolgen, um ihren Verdacht zu bestätigen. Als ihr Bruder zurückkehrte, fragte er sie, ob sie Roberts Tod wünsche.
»Nein«,
hatte sie geantwortet.
»Ich möchte ihm Hörner aufsetzen.«
Sie stellte sich gern vor, dass sie in jener Nacht Joffrey empfangen hatte.
»Eldon Esterman hat eine Frau genommen, die 50 Jahre jünger ist als er«, sagte sie zu Qyburn. »Warum sollte mich das interessieren?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Ich sage nicht, es sollte, aber Daemon Sand und dieses Santagar-Mädchen standen beide Prinz Dorans Tochter Arianne sehr nahe. Jedenfalls wollten die Dornischen uns das glauben machen. Vielleicht bedeutet es wenig oder gar nichts, nur dachte ich, Euer Gnaden sollten darüber Bescheid wissen.
Und nun weiß ich es. Sie verlor die Geduld. Noch etwas?
Eine Sache noch, eine unbedeutende Angelegenheit.
Er lächelte sie entschuldigend an und erzählte ihr von einem Puppentheater, das beim Stadtvolk zur Zeit sehr beliebt war. In diesem Stück ging es um ein Königreich von Tieren, das von einem Rudel hochmütiger Löwen regiert wurde.
Die Puppenlöwen werden im Verlauf dieser verräterischen Geschichte immer gieriger und anmaßender, bis sie anfangen, ihre eigenen Untertanen zu verschlingen. Wenn der edle Hirsch dagegen einschreitet, fressen ihn die Löwen ebenfalls und brüllen, das sei ihr Recht als mächtigste unter den Tieren.
»Und damit endet die Geschichte?« fragte Kerser vergnügt.
»Im rechten Licht gesehen, könnte man es als heilsame Lektion betrachten.«
»Nein, euer Gnaden. Am Ende schlüpft ein Drache aus einem Ei und verschlingt alle Löwen.«
Durch diesen Schluss verwandelte sich das Puppentheater von einer schlichten Posse in Hochverrat.
»Einfältige Narren! Nur Trottel riskieren wegen eines Holzdrachen ihren Kopf!«
Sie dachte einen Moment nach.
»Schickt welche von euren Ohrenbläsern zu diesem Theater und stellt fest, wer sich so etwas anschaut. Falls sich darunter bedeutende Männer befinden, möchte ich ihren Namen wissen.«
»Was wird mit ihnen geschehen, wenn ich mir die Frage erlauben darf?«
»Reichen wird eine Geldstrafe auferlegt. Ihr halbes Vermögen sollte ihnen eine Lehre sein und unsere Truhen füllen, ohne sie gleich zu ruinieren. Wer zu arm ist, verliert ein Auge, weil er bei Hochverrat zugeschaut hat. Die Puppenspieler haben die Axt verdient.«
»Es sind vier. Vielleicht würde euer Gnaden mir zwei für meine eigenen Zwecke überlassen. Eine Frau wäre besonders...«
»Ich habe euch Sinelle gegeben«, erwiderte die Königin scharf.
»O weh! Das arme Mädchen ist recht erschöpft.«
Kersai mochte daran nicht denken. Das Mädchen hatte sie ahnungslos begleitet, weil es dachte, es solle bedienen und einschätzen.